Es ist spannend zu hören, was ihr mit Jesus erlebt. Mit Jesus unterwegs, das ist für mich spannend, weil ich überrascht bin über das, was Jesus uns schenkt. Auf einmal neue Menschen, die Beziehungen, die entstehen. Auf einmal die Möglichkeit, Gäste willkommen zu heißen, was für mich zum Beispiel auch ein ungeplanter, schöner Zufall ist. Wir haben ja im letzten Jahr als Leitungsteam beschlossen, möchten gern das Thema Evangelisation uns dem Thema widmen. Wir haben ja in unserem Leitbild gesagt, oder? Wir wollen eine Gemeinde sein, in der Jesus im Zentrum steht, seine Liebe sichtbar wird, seine Botschaft deutlich wird. Wenn Menschen in unsere Gemeinde kommen, dann sollen sie Jesus sehen. Und deswegen haben wir diese Reihe Fokus Evangelisation begonnen und ich freue mich über jeden, der da dabei ist und über diese Abende und über das, was wir da uns schenken lassen. Es geht ja auch darum, dass wir unsere Mitmenschen mit einer neuen Brille sehen. Ich merke, wie das Auswirkungen auf mein Verhalten hat, wenn ich darüber nachdenke, dass ich meine Nachbarn mit einer anderen Brille betrachte, dass ich mir auf einmal überlege, ja, wo steht der denn geistlich? Und dass ich wieder anfange zu glauben, dass ich Gottes Werkzeug in dieser Welt bin. Und dann habe ich beschlossen, dass ich diese Predigtreihe starte mit Jesus unterwegs durch das Markus-Evangelium. Und nun sind wir in Markus 2 und es passt. Mit Jesus unterwegs heißt ja, dass ich an ihm mir auch ein Beispiel nehme. Dass ich mir mal anschaue, wie hat Jesus gelebt. Evangelisation heißt ja nicht, dass ich irgendwas Theoretisches lerne, sondern dass ich mich von Jesu Liebe für die Menschen anstecken lasse. Und wir haben am letzten Sonntag haben wir eine Geschichte gehört, wo deutlich wurde, was Jesu Herz prägt. Wir haben davor gehört, dass Jesu Herz von Liebe, von Gnade und von Barmherzigkeit geprägt ist. Von Liebe, von Gnade und Barmherzigkeit. Und wenn wir wollen, dass Menschen in unserer Gemeinde Jesus erkennen, dann muss doch das, was Jesu Herz berührt und in ihm brennt, auch unser Herz berühren. Dann müssen doch unsere Gottesdienste von dem geprägt sein, was Jesu Herz prägt. Dann brauchen wir, dass Jesu Liebe unser Herz anzündet mit Liebe. Und ich habe die Predigt heute unter das Thema gestellt, Jesu Gnade verändert. Und wir machen gerade da weiter, wo wir am letzten Sonntag stehen geblieben sind. Und ich habe das nicht geplant, dass diese beiden Anlässe, Fokus Evangelisation und diese Predigt zu diesem Text direkt nacheinander kommen. Aber es passt. Wir lesen davon, dass Jesus, nachdem er diesen Mann geheilt hat, diesem Mann Vergebung zugesprochen hat, der durch das Dach gelassen wurde, ja, dass die Menge gestaunt hat und Gott gepriesen hat und gesagt hat, so etwas haben wir noch nie erlebt. Und dann heißt es, danach ging Jesus wieder hinaus an den See. Markus 2, Vers 13. Die ganzen Menschenmenge kam zu ihm und er lehrte sie. Also wir merken, Markus legt immer wieder Wert darauf, dass Jesus seine Botschaft teilt, dass das Reich Gottes nahe ist, dass die Menschen umkehren sollen, dass sie seiner Botschaft Vertrauen schenken sollen, dass mit ihm Gott da ist und dass durch die Umkehr und den Glauben an die gute Botschaft, die Gemeinschaft mit Gott wiederhergestellt werden kann. Aber Markus geht an der Stelle weniger in die Tiefe. In Kapitel 4 hören wir dann mehr über die Predigten von Jesus. Aber hier geht es dann eigentlich um das, was Jesus tut. Und was tut Jesus? Es heißt dann in Vers 14, als er weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort Levi sitzen, den Sohn des Alpäus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Levi auf und folgte Jesus. Und später war Jesus in Levi Haus zu Gast. Zusammen mit ihm und seinen Jüngern nahmen viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, an dem Essen teil. Die Zahl derer, die ihm nachfolgten, war groß. Als nun die Schriftgelehrten, die zur Partei der Pharisäer gehörten, sahen, dass Jesus mit solchen Leuten aß, sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann er nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und entgegnete ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Was bewegt mein Herz? Was bewegt dein Herz? Diese Frage habe ich letzten Sonntag gestellt, nachdem wir gesehen haben, wofür Jesu Herz schlägt. Und wir merken, Jesu Herz schlägt nicht nur in der Theorie für Menschen. Schlägt nicht nur für kranke Menschen. Sondern Jesu Herz schlägt für Sünder. Wenn eine Überschrift über das Leben Jesu passen würde, wenn er ein Missionsmotto hätte, ein Thema, dann müsste man sagen, seine Vision, sein Mission Statement lautet suchen und retten. Suchen und retten. Das war Jesu Vision, das war Jesu Mission. Er kommt nicht nur in diese Welt, um für uns am Kreuz zu sterben. Er kommt in diese Welt, um uns Gottes Liebe anschaulich zu zeigen. Und er stellt manches auf den Kopf. Jesu Gnade verändert. Jesu Gnade verändert, wie wir über Menschen denken. Wofür unser Herz schlägt. Und Jesu Gnade und Jesu Liebe kollidiert mit dem Denken der damaligen Zeit. Und ich glaube, dieser Text, der ist ganz wichtig, weil es auch eine Gefahr gibt in unserer Zeit, dass wir in eine ähnliche Richtung abrutschen wie die Pharisäer. Wir werden darauf noch kommen. Aber Jesus ist ja in diesen Texten, ich habe das letzten Sonntag schon gesagt, jetzt kommen immer mehr die Konflikte. Am Anfang kommt die Zustimmung, die Begeisterung der Menschenmenge. Und jetzt ist wieder eine Menschenmenge da und hört ihm zu, er predigt. Aber jetzt kommen auch die Konflikte mit den Schriftgelehrten, mit den Pharisäern, mit den Führern aus Jerusalem. Jesus ist noch in Kapernaum, in Galiläa, und Kapernaum war gerade an der Grenze von zwei Herrschaftsgebieten. Galiläa war unter der Herrschaft von Herodes Antipas. Nachdem Herodes der Große gestorben war, wurde sein Machtbereich aufgeteilt. Herodes der Große wollte eigentlich seinem einem Sohn alles vermachen, und der ist dann nach Rom gereist, und Rom musste dann entscheiden, und der Herodes Archelaus, der hat dann Judäa bekommen, aber der ist schon 6 nach Christus wieder abgesägt worden, weil er einfach nicht tauglich war. Und dann wurde Judäa, also da wo Jerusalem ist, unter direkte Verwaltung von Rom gestellt. Galiläa ging an Herodes Antipas. Und Herodes Antipas hat dann eine Stadt in der Nähe von Nazareth, Sepphoris, zur Hauptstadt gemacht, hat Tiberias gebaut, zu Ehren des Kaisers Tiberius. Und dann gibt's noch den Philippus. Und der hat den nächsten Bereich bekommen. Da ist zum Beispiel Bethsaida oder Caesarea Philippi, wo auch viele Stationen wo auch Jesus war. Und die Grenze zwischen Herodes Antipas und Caesarea Philippi ist genau in der Nähe von Kapernaum. Da gingen wichtige Handelsstrecken durch. Und deswegen waren das eine wichtige Zollstation. Und der Zoll, das war damals ja nicht allgemein geregelt, sondern man hat den Zoll sozusagen abgekauft, gepachtet. Man musste, der Herodes Antipas, der musste nach Rom Zoll abliefern. Und der Herodes Antipas, der hat sich dann wieder Leute gesucht, die sozusagen ihm den Zoll abgekauft haben. Da kam immer ein Zuschlag dazu. Und am Ende saßen dann da Zolleinnehmer in ihrem Zollhäuschen, und die mussten jemand anderen den Zoll abliefern und natürlich für ihr eigenes Einkommen sorgen. Aber die waren relativ selbstständig. Und die Zöllner, die waren nicht gut angesehen. Nicht gut angesehen. Ich meine, das wisst ihr alle. Wahrscheinlich habt ihr das schon 25.000 Mal gehört. Aber sie waren nicht gut angesehen, weil sie mit den Römern zusammengearbeitet haben. Sie haben für das Unterdrückersystem gearbeitet, genauso wie der Herodes ja auch. Der war ja Herrscher von Roms Gnaden. Und dann haben sie natürlich auch in die eigene Tasche gewirtschaftet. Und die anderen, die hatten keine Chance, sich dagegen zu wehren. gab noch kein Bundesverfassungsgericht oder wie das in der Schweiz heißt. Oder irgendwelche Zolltarife, bilaterale oder was weiß ich auch immer. Und dann waren sie auch nicht gut angesehen, weil sie eben so, ja, man hatte immer den Eindruck, wenn die schon mit den Römern zusammenarbeiten, dann könnte es ja auch noch sein, dass sie auch noch unrein leben, oder? Also wer mit den Heiden kollaboriert, der kann nicht wirklich Gott lieben. Und so waren die keine, das waren Menschen, auf die hat man herabgesehen. Das waren Menschen, gegen die musste man sich abgrenzen, mit denen hatte man nichts zu tun. Das Anliegen der Pharisäer war im Gegenteil, die Gesetze, die für die Priester und Leviten gegolten haben, auch für das allgemeine Volk zugänglich gültig zu machen. Die Pharisäer, das waren viele Schriftgelehrte, aber auch einfache Menschen, was war die größte religiöse Partei. Ich habe mal gelesen, dass 6000 Pharisäer zur Zeit Jesu gelebt haben, ungefähr in Israel. Und die haben versucht, diese Gesetze penibel einzuhalten. Und dahinter stand natürlich der Gedanke, Gott hat uns diese Gesetze gegeben, dass wir uns daran halten. Und wenn wir uns daran halten, dann kann uns Gott wieder Befreiung schenken, zum Beispiel von den Römern. Dann können wir endlich wieder sein Volk werden. Es war das Gegenteil, es war eigentlich eine gute Absicht dahinter. Aber man hat wirklich versucht, die Gesetze einzuhalten und hat Zäune um Zäune gebaut, damit man die eigentlichen Gebote nicht übertritt. Und so war es für die Pharisäer undenkbar, Tischgemeinschaft mit einem Zöllner zu haben, Tischgemeinschaft mit Menschen zu haben, die als Sünder galten. Die Voraussetzung war doch, dass sie zumindest erklärt haben, dass das alles schlecht war und sich dann auch abgewandt haben. Und Jesus macht das anders. Jesus schaut nicht herab auf die Pharisäer, sondern er hält Ausschau nach ihnen. Meine Aufgabe ist, sagt Jesus, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern um Sünder zu rufen. Und wir haben da am letzten Mittwoch darüber geredet, wer Menschen zu Jesus führen will. Der muss Kontakt zu Menschen haben, die Jesus nicht kennen. Der darf nicht hinter Mauern wohnen, der eigenen Heiligkeit. Der darf nicht davor Angst haben, dass die Sünde ansteckend ist. Sondern er muss davon überzeugt sein, wie Jesus überzeugt war, dass Gnade, Wahrheit, Liebe, Barmherzigkeit und das Evangelium ansteckend ist. Der ist nicht auf der Suche nach Kompromissen, sondern der weiß um seine Aufgabe in dieser Welt, Menschen für Jesus zu gewinnen, die Botschaft von Jesus weiterzugeben. Und ich möchte sagen, wenn Jesu Herz so geschlagen hat, dass er diesen Weg gegangen ist, dann ist doch die Frage, wofür schlägt unser Herz? Und wir können es ganz praktisch machen. Wir können es ganz praktisch machen. Das ist keine theoretische Frage. Ihr müsst euren Terminkalender anschauen. Dann wisst ihr, wofür euer Herz schlägt. Ihr müsst auf eure Bankauszüge schauen, dann wissen wir, wofür unser Herz schlägt. Wir müssen schauen, wen wir zum Essen eingeladen haben, dann wissen wir, wofür unser Herz schlägt. Jesu Herz schlägt für Sünder. Er ist gekommen, um zu retten und zu suchen, was verloren ist. Und wisst ihr was? Deshalb, weil Jesus nach Sündern Ausschau hält, bin ich Gottes Kind geworden. Das gilt ja nicht erst für die anderen, sondern das gilt doch auch für mich. Das ist doch so, dass Jesus mich gesucht hat, mit mir Geduld hat. Wir könnten vielleicht lange drüber diskutieren, bin ich jetzt ein schlimmer Sünder, oder würden wir theoretisch drüber diskutieren, bist du ein schlimmer Sünder und was ist Sünde und so weiter. Aber ich kann euch sagen, wenn es um mein Leben geht, brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Wenn ich mein Leben neben Gottes Maßstab lege, ohne die Gnade, dann kann nur ein Urteil herauskommen. Versager, Sünder, lieblos, kalt, egoistisch. Und dann kommt Jesus in mein Leben und sagt, dich Daniel, für dich bin ich gestorben. Dich habe ich gesucht, mit dir. Und das gilt ja auch für jeden von uns hier. Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist, und deswegen sitzen wir hier. weil er sich auf uns einlässt. Und deswegen ruft Jesus Menschen auch damals in die Nachfolge und er prägt ein neues Verhaltensmuster. Er sagt zu den Pharisäern, hört auf, euch für was Besseres zu halten. Und die Pharisäer verstehen nicht, dass er auch für sie gekommen ist. Jesus sagt ja nicht, ja klar, ihr seid gesund, ihr braucht keine Hilfe. Sondern sie verstehen nicht, dass er auch die Hand nach ihnen ausstreckt. Dass die Tür auch für sie offen ist. Und da finde ich das beeindruckend, dass Jesus zu einem Sünder hingeht, zu einem, der am Rande der Gesellschaft stand, zu einem, wo man gesagt hat, der muss sich erstmal hocharbeiten, um auf mein religiöses Niveau zu kommen. Und zu dem sagt er, komm in mein Team. Folge mir nach. Und ich bin davon überzeugt, dass der Levi gewusst hat, wer dieser Jesus ist. Denn Jesus war Thema. Jesu Predigten waren Thema. Jesu Wunder waren Thema. Aber Jesus bleibt nicht bei Absichtserklärungen stehen, sondern ruft Menschen in seine Nachfolge, die anscheinend unbrauchbar sind für das religiöse System. Und sagt, dich kann ich gebrauchen. Und wenn man diese unterschiedlichen Evangelien liest, die Geschichte kommt auch in Matthäus 9 vor und in Lukas 5, dann versteht man, dass dieser Levi Matthäus war. Dieser Matthäus, der uns ein ganzes Evangelium geschrieben hat. Dieser Matthäus, der offensichtlich die Fähigkeit hatte, zu schreiben. Der Jesus so gut zugehört hat, dass er uns ein gutes Zeugnis abgeliefert hat. Da wird einer berufen, der bis heute seine Spuren in unserer Welt hinterlässt. Ich brauche dich, sagt Jesus. Komm in mein Team. Die anderen sagen, du bist unbrauchbar. Ich brauche dich. Du hast Gaben und Fähigkeiten. Du bist eingeladen. Du musst nicht erst beweisen, dass du was Besseres werden kannst. Du darfst zu mir kommen. Jesus sagt zu ihm, folge mir nach. Und da stand Levi auf und folgte Jesus. Später war Jesus in Levi Haus zu Gast. Also Jesus geht sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt nicht mehr, komm in mein Team, sondern er besucht Levi zu Hause. Er macht Hausbesuch. mit seinen Jüngern. Und dann geschieht Folgendes. Und ich zeichne jetzt mal unsere Möbel, ja? Jesus lag zu Tisch. Ihr wisst, meine Zeichenfähigkeiten sind begrenzt. Jesus lag zu Tisch. Aber es geschieht Folgendes. Jesus geht in das Haus von Levi. Geht in dieses Haus hinein, isst mit ihm. Das war ja ein Zeichen auch der sozialen Anerkennung. Wie das heute auch ist. Ich meine, eine Einladung zum Essen ist immer auch ein Ausdruck von Ehrerbietung und von Gastfreundschaft und was Schönes. Also ich bin gern zu Gast und wir haben auch gerne Gäste. Es ist ein Privileg, Gast zu sein. Und das bedeutet auch, dass man ja Zeit miteinander verbringt, dass man sich austauscht, dass man miteinander redet, dass man zuhört, dass man Interesse aneinander hat. Und jetzt lesen wir, dass dieser Levi nicht alleine nur zu Gast, Jesus nicht nur Levi dort getroffen hat, sondern zusammen mit Jesus und seinen Jüngern nahmen viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, an dem Essen teil. Die Zahl derer, die ihm nachfolgten, war groß. Also da treffen sich die stadtbekannten Sünder. Da treffen sich die, von denen die anderen gedacht haben, die sind ja unbrauchbar. Mit denen kann Gott nichts anfangen. Von denen will Gott nichts wissen. Die müssen sich erstmal beweisen vor Gott. Die haben sich da getroffen. Und das ist eine Matthäus-Party, hat mal jemand formuliert. Die Idee, dass man Christen und Nichtchristen an einen Tisch bringt. Und wisst ihr, Evangelisation beginnt ja gar nicht damit, dass ich jemandem anderen das Evangelium erzähle. Sondern Evangelisation beginnt ja damit, dass ich anderen zuhöre. Dass ich Interesse am anderen habe, dass ich andere Menschen anfangen zu lieben, dass ich mich für Menschen öffne, dass ich frage, interessiert bin, ihre Not, ihre Erfolge teile, höre, zuhöre. Und wisst ihr, da vorne sind zwei Gegenstände, die jeder von uns zu Hause hat, um die Liebe Jesu weiterzugeben. Was brauchst du, um die Liebe Jesu weiterzugeben? Ein Tisch und ein paar Stühle hat Matthäus gebraucht. Vielleicht brauchst du noch einen Kochtopf. Und ich will uns fragen, wann haben wir das nächste Mal Zeit, um Gäste zu bewirten, die Jesus noch nicht kennen? Wir können uns ja schlecht bei denen zum Essen einladen. Jesus hat zwar einen Hausbesuch bei Matthäus gemacht, aber wir müssen das umgekehrt machen. Wann haben wir das nächste Mal Zeit, um Gäste, die Jesus noch nicht kennen, zum Essen einzuladen? Oder mit denen Fußball zu spielen? Oder mit ihnen, auf den Markt zu gehen? Oder mit denen spazieren zu gehen? Wann haben wir das nächste Mal Zeit? Um zuzuhören. Und vielleicht ergibt sich dann die Gelegenheit. Vielleicht ist dann der Zeitpunkt gekommen zu beten, Herr Jesus, schenk mir Mut. Schenk mir offene Ohren. Diejenigen, die am Mittwoch dabei waren, die wissen, Paulus hat so gebetet. Paulus hat für Gelegenheiten gebetet, für offene Türen gebetet. Der hat gewusst, dass Gott wirken muss, dass es nicht auf seinem Mist gewachsen ist. Der hat gewusst, dass er beten muss, um Mut zu bekommen. Corinthian Bohm, diesen Satz habe ich am Mittwoch zitiert, hat gesagt, Mut ist Angst, die gebetet hat. Und wenn wir uns immer darüber ärgern, dass wir Gelegenheiten verpassen, dann müssten wir doch mal anfangen, dafür zu beten, dass wir wachsam werden, geistesgegenwärtig werden und Gelegenheiten wahrnehmen, dass wir die richtigen Worte finden. Und wenn wir uns dann das nächste Mal am 9. März treffen, kann man ja wieder dazukommen und dann wird's konkreter darum gehen, wie kann ich Worte finden für meine Geschichte, für mein Zeugnis. Alles, was wir bisher geredet haben, ging alles nur um ohne Worte. Aber dann fangen wir mal an mit der Frage, wie kann ich Worte finden? Und dann kommen diese Pharisäer und sagen, das kann ja nicht dein Ernst sein. Das kann ja nicht dein Ernst sein. Dann kommt wieder dieses Herz, das wir letzte Woche schon gesehen haben. Dieses Herz der Pharisäer, wo nicht von Liebe, Gnade und Barmherzigkeit geprägt ist, sondern von Eifer, von religiösem Eifer, vom Gesetz, auch von Stolz. Und wir dürfen nie denken, die Pharisäer haben das schlecht gemeint. Die haben es gut gemeint. Aber sie haben nicht verstanden, dass das Gesetz nicht der Weg zur Veränderung ist. Regeln sind nicht der Weg zum geistlichen Wachstum. Liebe ist der Weg zu geistlichem Wachstum. Vergebung ist der Weg zu geistlichem Wachstum. Barmherzigkeit. In Matthäus 9, wo eben die gleiche Begebenheit berichtet wird, schreibt Matthäus noch einen Satz mehr. Er gibt den Pharisäern und auch uns die Aufgabe, geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Und er zitiert dann Hosea 6,6. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Was bewegt unser Herz? Was macht es mit uns, wenn wir Jesus sehen, dass er Interesse hat an Menschen, dass er Abende mit Kranken und Besessenen verbringt, dass er sich Zeit nimmt, um zu Tisch zu sitzen mit Zöllnern und Sündern, mit Leuten, die scheinbar ganz bewusst nach anderen Maßstäben leben? Markus deutet an, dass es nicht nur bei Levi geblieben ist, der Jesus nachfolgt, sondern dass diese Liebe, diese Botschaft der Gnade und diese Botschaft der Barmherzigkeit, dass diese Botschaft dazu führt, dass ihm viele nachfolgen. Ich glaube, Gnade schafft Raum für Veränderung. Gnade schafft Raum für Veränderung. Gesetz, Regeln schaffen auch Raum für Gericht. Kann ich dem anderen sagen, was er nicht richtig macht? Gnade lädt ihn ein, neu anzufangen und behaftet ihn nicht bei dem, was er bis jetzt getan hat. Gnade gibt Freiheit. Heftet dem nicht nur die Verfehlung der Vergangenheit auf den Buckel, sondern gibt neue Freiheit. Gnade gibt Sicherheit. Da muss ich nicht Angst haben vor Gott, dass er mir hinterher doch noch mal eins über die Rübe gibt. Da muss ich nicht Angst haben und so tun, als wäre alles in Ordnung in meinem Leben, sondern ich darf sicher sein, da ist Vergebung, da ist Neuanfang. Da darf ich dazulernen, da darf ich Fehler machen. Da ist es nicht entscheidend, ob ich den gleichen Fehler 2, 3, 4 Mal mache, sondern da ist Gnade da. Gnade schafft Sicherheit. Gnade gibt Freiheit. Gnade verändert. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Und wisst ihr, ich glaube, das ist eben, das hat dann die Urgemeinde noch lange beschäftigt. In Apostelgeschichte 15 lesen wir, dass es einen Konflikt gegeben hat aufgrund der Pharisäer, die sich zu Jesus bekehrt hatten. Wir lesen in Apostelgeschichte 15, dass einige, die zur Partei der Pharisäer gehörten und zum Glauben an Jesus gekommen waren, standen auf und erklärten, man muss die Nichtjuden beschneiden und dazu auffordern, das Gesetz des Mose zu befolgen. Und dann hat es da eine lange und breite Diskussion gegeben und die Urgemeinde hat sich groß ein Motto gegeben. Ein Motto hat sie sich gegeben. Und sie sind zu dem Entschluss gekommen. Jetzt habe ich meinen Zettel weggenommen. Jakobus, der Bruder von Jesus, formuliert es so: Wir dürfen es den Nichtjuden, die zu Gott umkehren, nicht unnötig schwer machen. Wir dürfen es den Nichtjuden, die zu Gott umkehren, nicht unnötig schwer machen. Sie sind zu dem Ergebnis gekommen, um Christ zu werden. Ganz deutlich gesagt, muss man nicht erst Jude werden. Man muss sich nicht beschneiden lassen, sondern man muss Jesus nachfolgen. Und wir müssen alle Hindernisse abbauen, die Menschen davon abhalten, in unserem Leben und in unserer Gemeinde Jesus zu sehen. Ich wünsche mir, dass die freien Plätze, die heute Morgen wirklich zur Genüge da sind, von Menschen besetzt werden, die Sünder sind, die ihre alten Geschichten mitbringen und dann loslassen. Ich wünsche mir, dass wir ein Ort sind wie Jesus als Gemeinde, wo Menschen wissen, da darf ich hinkommen, da wird nicht zu Gericht gesessen über mich. Da werde ich nicht beurteilt aufgrund von meinem Beruf, von meiner Kleidung, von meiner Sprache, von meiner Hautfarbe. Da werde ich nicht beurteilt nach dem, was ich gestern gemacht habe, sondern die sehen mich mit der Brille der Liebe, der Gnade und natürlich auch der Wahrheit. Jesus hat da ja nicht Party gemacht mit denen, sondern das Ziel war natürlich, dass die Kranken gesund werden und dass die Verlorenen gerettet werden. Er wurde nicht überwältigt von der Sünde, sondern er hat die Sünde überwältigt mit der Gnade und mit der Wahrheit. Natürlich müssen wir von Schuld reden. Aber wir dürfen niemals von Sünde reden, ohne von Gnade zu reden. Wir dürfen niemals von Sünde reden, um uns ins bessere Licht zu stellen, weil wir doch selbst nur aus Gnade gerettet sind, weil wir selbst geliebt und eingeladen sind. Und es ist die Gefahr, je länger wir als Gemeinde unterwegs sind, je länger wir etablierte Kirche sind, dass man auf einmal wieder Ranglisten macht. Dass es Zusatzregeln gibt. Dass nur das richtig ist, was man bisher schon immer gemacht hat und bisher schon immer gesagt hat. Wir sind eingeladen, zu veränderten Menschen zu werden, die die Botschaft weitergeben, die Menschen verändert. Komm in mein Team, das sagt Jesus nicht nur zu Levi, sondern das sagt er auch zu dir, weil er dich gebrauchen möchte. Komm in mein Team, das ist die Einladung, nicht auf andere herabzuschauen, sondern Ausschau zu halten, aktiv zu schauen, wo sind Menschen in meinem Umfeld, die Jesus noch nicht kennen, und zu überlegen, wann sitzen die an meinem Küchentisch und wie fange ich an, für sie zu beten? Wie finde ich Worte, dass sie von Jesu Wahrheit und Liebe hören? Ich möchte gern beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du veränderst und dass du geduldig bist, wahr, aber auch liebevoll. Ja, Herr Jesus, in deinem Licht betrachtet, kann ich mit meinem Leben nicht auftrumpfen. Kann ich kein Heldenepos schreiben? Kann ich nicht glänzen mit meinen guten Taten? Aber wenn deine Gnade in mein Leben kommt, dann spüre ich was von deiner Liebe, von dem Wert, den ich habe für dich. Und danke, Herr Jesus, dass du nicht zu Gericht sitzt über uns, sondern dass du gekommen bist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Danke, dass jetzt Zeit der Gnade ist. Danke, dass jetzt Zeit ist, um sich zu investieren in Menschen. Danke, dürfen wir die Brille wechseln. Die Brille der Gnade anziehen. Ich bete darum, Herr Jesus, dass du uns offene Augen schenkst. Ich bete darum, dass du die leeren Stühle in diesem Saal füllst. Ich bete darum, dass Kinder und Jugendliche hierher kommen und dich kennenlernen und verstehen, dass du liebevoll bist, dass du mächtig bist, dass du dass dein Herz für sie schlägt. Ich bete darum, dass Familien kommen und Menschen dich kennenlernen. Dass gescheiterte Menschen neuen Mut finden. Dass einsame Menschen neue Gemeinschaft finden. Dass verachtete Menschen Liebe finden. Und ich bete darum, dass du mit deinem Herz unser Herz ansteckst. Amen.